ja diesen Vers in Jeremia, finde ich beeindruckend. Warum? Er zeigt die Besonderheit von Samuel. Weil er zeigt, es gibt und es gab in der Geschichte von Israel immer besondere Männer, die sich durch besondere Eigenschaften, wie soll ich sagen, du hast in ihnen Dinge gesehen, die du sonst nicht gesehen hast. Mose war, heißt es, treu im Haus des Herrn. Mose war ein Mann, der wirklich für den Herrn war. Und ein Kennzeichen für ihn war, er war auf der einen Seite für den Herrn, aber er war auch sehr für das Volk. Und es gab immer wieder Situationen, da hätte der Herr am liebsten das Volk Israel verworfen. Da sagt er, Schluss, aus. Und wer hat ihn dann immer wieder in guter Weise bewegt, weiterzumachen? Das war der Mose. Gell? Mose ist, wir sagen, immer wieder in den Riss getreten. Und genau das Gleiche sehen wir hier auch bei Samuel. Gott kann mit dem Volk vorangehen wegen Samuel. Ohne Samuel, es wäre schwierig für den Herrn gewesen, voranzugehen. Weil in der Zeit von Samuel, das haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, der Zustand des Volkes war sehr, sehr schlecht. Die Beziehung zum Herrn, sie war chaotisch. Die Priester, die den Herrn am meisten und am besten kennen sollten, waren völlig verdorben und ausgerichtet auf Dinge, die gar nicht dem Herrn entsprechen. Und in dieser Situation gibt jetzt Hannah diesen Sohn, den Samuel, weiht ihn für den Herrn. Und der Herr kann ihn benutzen, um wirklich eine Änderung hervorzubringen. Und wir haben den Samuel ja angeschaut, weil wir möchten lernen vom Samuel. Wir möchten lernen von bestimmten Personen im Alten Bund, wie man es macht und wie man es nicht macht. Gell, jetzt reden wir über den Samuel und da sehen wir, wie man es macht. Und wir sehen den Eli und seine Söhne und man sieht, wie man es nicht macht. Gell, beide haben sie eine wunderbare Berufung. Der Eli hatte eine Berufung, Samuel hatte eine Berufung. Aber sie sind unterschiedlich mit ihren Berufungen vorangegangen. Eli sollte heilig sein und auch seine Söhne sollten heilig sein, den Herrn. Samuel war geweiht und er ist ein Geweihter geblieben sein Leben lang. Also am Ende seines Dienstes, da gibt es am Ende, das ist in Kapitel 12, da beendet er seinen Dienst. Ich will mal ganz kurz zwei Verse von Kapitel 12 lesen. 1. Samuel 12, ja, und zwar 22 bis 23. Ein wichtiger Dienst, den Samuel hatte, es war nicht der einzige, aber ein wichtiger Dienst, war 12, 22, hatte ich ja richtig. Genau. Ein wichtiger Dienst war es, für den Herrn, für das Volk einzustehen.
Amen.
Ein sehr wichtiger Dienst Samuels war, er war wirklich ein Beter.
Ja.
Er ist für das Volk, hat er gebetet, er ist für das Volk eben vor Gott immer wieder eingetreten. Und dann heißt es hier 22, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an den Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Das waren seine letzten so quasi Hauptende-Worte. Er übergibt jetzt dem Saul die Aufgabe. Saul wird jetzt Richter, das wäre beziehungsweise König. Und er tritt zurück, er ist nicht mehr Richter, er gibt sein Richteramt ab, aber sagt, ich werde nicht aufhören, für euch zu bieten.
Amen.
Ein Kennzeichen des Mose, es war auch das Gebet. Und auch ein Kennzeichen des neuen Bundes, wir sollen auch Beter sein. Nicht so sehr Aktivisten, die irgendwie viele Dinge tun, sondern ohne das Gebet kann der Herr wenig tun. Ohne die Vorbereitung im Gebet, das Gebet des Einzelnen vor dem Herrn, aber auch das Gebet der Gemeinde, das ist so wichtig, damit der Herr in seinem Vorsatz vorangehen kann.
Amen.
Und Samuel war in dieser Sache treu. Von Daniel wissen wir, er hat gebetet jeden Tag, er heißt sogar dreimal am Tag. Wenn der Herr was tun will, er braucht eine gewisse, ich möchte sagen, da muss auch gewisse Bedingungen da sein. Und eine Bedingung ist eben dieses Gebet. Eine weitere Eigenschaft, die sehr gut ist bei Samuel, von dem wir lernen können, was wir auch schon über ihn geredet haben, ist, er war in dem, was er getan hat, immer auch treu. Er sagt am Ende, als er dann sein Richteramt ablegt, da fragt er sie, wie sieht es denn aus? Habe ich euch irgendwie zu Unrecht, habe ich da mir Vorteile geschafft? Habe ich, ich habe jetzt den Vers leider nicht eingeblieben, aber egal. Da fragt er sie, sie sollen ihm sagen, habe ich jetzt...
Es ist 12 am Anfang.
12 am Anfang? Ja, genau.
Ab 3.
Genau, hier bin ich. Genau, danke. Hier bin ich. Zeug gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Rind habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um damit meine Augen zu verhüllen? So will ich es euch zurückgeben. Weißt du, wir haben heute Morgen auch den Vers gehört, das Reich Gottes steht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit. Mhm. Es muss gerecht sein. Und Gerechtigkeit ist seines Thrones Fundament. Und Samuel war einer, er war gerecht, er war als Richter gerecht. Und die Geschichte von Jakob hat uns ja auch gelehrt, wie schlimm es ist, wenn Ungerechtigkeit da ist. Wenn es nicht sauber zugeht, es gibt so viele Probleme. Und Samuel hat uns gezeigt, er war gerecht und es geht. Du darfst nur nichts für dich verlangen. Und das können wir auch von ihm lernen. Wir brauchen den Herrn als unsere Gerechtigkeit. Und es geht im Haus Gottes nicht um Gewinn. Die Söhne Eli haben Gewinn gemacht. Sie haben das genommen, was sie wollten. Und seine Söhne hat er ja dann auch als Richter eingesetzt. Und dann sagt das Wort, sie haben das Recht gebeugt. Weißt du, das ist ein großes Problem von uns Menschen, dass wir schnell das Recht beugen. Es gibt auch Verse, die sagen, du sollst nicht zu schnell die Hand einem reichen. Da kommt einer, erzählt dir was, ganz schnell bist du seiner Meinung. Aber komm zum Herrn damit. Bewege das vor dem Herrn. Frag den Herrn, wie es wirklich ist. Unser Urteil ist oft mangelhaft. Also ich kann nur sagen, mein Urteil ist erstmals immer mangelhaft. Und erst wenn ich den Herrn gesucht habe, dann werde ich oft klar. Und wenn ich auch am Anfang vielleicht einen guten Eindruck habe, aber es heißt noch lange nicht, dass es dann der Herr auch bestätigt. Und deswegen ist so wichtig, in allem Richten den Herrn zu suchen und keinen eigenen Vorteil zu wahrscheinlich ausgerichtet zu sein auf eigenen Vorteil. Von Samuel siehst du nicht, dass er reich geworden ist. Er hat nichts gewonnen. Er hat seinen Dienst, als er, der sich dem Herrn hingegeben hat, sein Leben lang ausgeführt. Okay, ganz kurz noch zum Kapitel 7. Das haben wir ja gelesen, da wollen wir heute auch Gemeinschaft haben. Was mich da an dem Kapitel beeindruckt hat, wir können alle nachher ein bisschen mitteilen, ich möchte jetzt nicht alles sagen. Aber was mich hier beeindruckt hat, war, dass in Vers 2, und es geschah, dass von dem Tag an, dass die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre. Weißt du, das hat mich schon... Also, wenn man sich diese Situation vorstellt, in Silo gibt es die Bundes-, also dort ist die Stiftshütte, und ursprünglich war in der Stiftshütte, im Zentrum dieser Hütte, war es das Allerheiligste, oder ist dort immer noch, und was steht in der im Allerheiligsten?
Die Lade.
Das ist eigentlich das Zentrum, es geht um den Herrn. Die Lade ist ein wunderbares Bild auf den Herrn, das ist das Zentrum. Was gibt es außer dem Herrn? Ja, aber du siehst jetzt in Silo 20 Jahre ein Zelt, das äußerlich so ist wie immer. Aber es fehlt die Wirklichkeit. Es fehlt der Inhalt. Es ist äußerlich so, wie es sein soll. Es war schon bei Eli so, da war es nicht immer so, wie es sein soll. Aber auf den ersten Blick sah es so aus, wie Gott es haben will. Aber es war keine Wirklichkeit da. Und dass die Lade jetzt fehlt, sie macht eigentlich nur den Zustand noch mehr offenbar. Da ist die Wirklichkeit weg. Von der Lade heißt es auch, wenn die Lade in das Zelt ging, oder wenn die Lade, als Salomo die Lade in den Tempel hineingebracht hat, was ist dann passiert? Wisst ihr noch, was ist dann passiert? Dann kam die Herrlichkeit des Herrn. Die Lade, mit der Lade kam auch die Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt ist die Herrlichkeit des Herrn davon gegangen. Und sie merken es gar nicht. 20 Jahre steht die Lade irgendwo rum. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Hier, was ich hier schön finde, dass sie nach 20 Jahren jetzt irgendwie doch realisiert haben, irgendwie stimmt der Zustand nicht. Und das, da hat mir der Samuel auch leid getan. 20 Jahre, und der Herr natürlich, 20 Jahre musst du warten, bis das Volk realisiert. Das ist unnormal. 20 Jahre lang leben sie alle, bis sie realisieren, da diese Bundeslade, die ist am falschen Ort. Und sie wenden ihr Herz. Und da sprach Samuel zu dem ganzen Herz, Vers 3. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg. Und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Es ist gut, dass es die Philister gibt. Ja, es ist gut, dass es die Philister gibt, sonst hätten sie gar nichts gelernt.
Ja.
Wieso gibt der Herr uns immer wieder Feinde? Ist doch gut für uns, weil sonst hätte ich ja gar nicht merken, dass ich nicht auf der Linie des Herrn bin. Wenn alles so siegreich, so einfach ist, du denkst, ist doch alles gut. Aber diese Probleme haben auch offenbar gemacht, dass ihre Beziehung zu dem Herrn nicht in Ordnung ist. Weil durch die mangelhafte Beziehung zum Herrn kamen ja die Probleme. Und irgendwie spricht zu mir dieser Vers 3, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt. Ich glaube, dass wir auch immer wieder so sind, wie hier in diesem Vers beschrieben, dass wir in unseren Herzen nicht ganz auf den Herrn ausgerichtet sind. Also wenn ich mich anschaue, da muss ich finde mich hier vollkommen wieder in diesem Vers. Dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg. Wie schnell kommt etwas in mein Herz hinein, das den Herrn teilweise ersetzt? Natürlich nicht ganz. Sie waren ja nicht völlig gegen den Herrn. Es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir wollen mit dem Herrn nichts zu tun haben. Sondern das Problem ist nicht, dass sie gar nichts mit dem Herrn zu tun haben wollen. Das Problem ist, dass sie auch mit anderen was zu tun haben wollen. Wir haben kein ungeteiltes Herz. Also ich glaube, dass das zumindest für einen Teil von uns auch trifft. Nicht für alle, aber bestimmt für einen Teil. Und der Herr warnt und ermutigt uns, umzukehren. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt. Also ich möchte schon umkehren, von ganzem Herzen. Und dann sagt der Herr, dann tut die fremden Götter und die Astarte aus eurer Mitte weg. Das heißt aber auch, dass wir klar werden müssen, was ist denn eigentlich in mir? An was halte ich fest? Auf was baue ich? Was ist meine Hoffnung? Gell, diese Ersatzgötter, sie haben ja einen Grund, warum sie die erwählt haben. Warum hänge ich an fremden Götter oder an der Astarte? Gell, warum möchte ich die nicht ihnen, obwohl ich ihnen gar nicht dienen will? Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Vom Herrn auch Licht zu bekommen. Wie es in dem einen Psalm heißt, prüfe mich, Herr, ob ein Weg des Abgottes in mir ist. Da brauche ich immer wieder so eine Hilfe vom Herrn, dass er mir zeigt, du läufst falsch. Du denkst, du bist richtig, aber du hast etwas in deinem Herzen. Gell? Und nur wenn hier dieser Vers geschieht, kann der Herr mit dem Volk Israel in diesem Kapitel weiter vorangehen. Und weil sie nämlich als Folge davon Buße getan haben, in Vers 4, und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Amen. Jetzt kann der Herr was tun. Jetzt kann der Herr was tun.
Amen.
Gell, das Gemeindeleben, es braucht auch immer wieder eine Reinigung. Da bin ich überzeugt, dass sich überall auch so etwas einschleicht. Weißt du, wir brauchen keine tolle Musik. Da haben wir gestern mit dem Zotzer unterhalten, was so alles im Christentum geboten wird. Wir brauchen keine Fahnenschwenker. Wir brauchen keine tolle Sphärenmusik. Wir brauchen auch keine tollen Evangelisten. Wir brauchen keine Superlehrer. Wir brauchen ein Herz für den Herrn.
Amen.
Wir brauchen ein ausgerichtetes Herz, das nur den Herrn sucht.
Ja.
Und dann wird der Herr auch Segen geben. Dann kann der Herr auch Befreiung geben. Gell? Und dann hier heißt es in Vers 6, und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Finde ich interessant. Und sie fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt, und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpah. Gell, hier geschieht wirklich eine Aufarbeitung. Es muss immer wieder eine Aufarbeitung geschehen. Im Leben müssen wir immer wieder aufarbeiten. Müssen wir immer wieder neu reinigen, neu auch, wie hier heißt, richten. Und Samuel richtete die Söhne Israel. Wir müssen immer wieder in meinem Leben und in unserem Leben Dinge richten lassen. Und dann kann der Herr wieder neu vorangehen. Herr Jesus, dann kann der Herr wieder neu vorangehen. Gell? Amen. Und dann sehen wir ja, gell, weil sie diese Wendung gemacht haben, der Herr steht wieder auch für sie ein. Gell, davor, sie hatten keine Chance, sie haben gekämpft und haben verloren. Ob die Lade dabei war oder nicht in der Schlacht, das hat keine Rolle gespielt, weil Gott war nicht dabei.
Ja.
Und jetzt ändert sich die Situation auf einmal. Ihr Herz hat sich geändert und Samuel kann jetzt mit ihnen auch reden. Er wollte ja schon mit ihnen reden. Samuel war dem Herrn treu die ganzen 20 Jahre. Aber was kann er tun, wenn das Herz des Volkes weg ist? Was er sicher gemacht hat, er hat gebetet, er hat sicher geredet, er hat sicher gepredigt, sage ich mal. Aber letztendlich das Herz zu wenden, ist doch jedes Mal, muss jeder selber machen.
Amen.
Aber mit diesem gewendeten Herz, der Herr hat wieder so einen Weg. Gell?
Ja.
Und dann heißt, und er opferte dann, heißt er dann, so wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israel. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Gell? Das zeigt einfach, was, wenn das Gemeindeleben schwach wird, das zeigt nur unseren Mangel. Es zeigt nicht, wie schon gesagt, dass wir jetzt anfangen müssen, weltliche Methoden hineinzubringen. Oder weil wir jetzt in dem oder Ding Mangel haben. Ich glaube, es liegt mehr an unserer inneren Haltung, an der inneren Ausrichtung. Der Herr will doch die Gemeinde bauen. Der Herr will sich ein Zeugnis doch schaffen. Der Herr will doch mehr Wirklichkeit in unser Leben geben. Und wenn eben das nicht so ist, wie es ist, dann gilt es, wir müssen Buße tun. Wir müssen ablegen, wir müssen den Herrn fragen, was stimmt nicht? Weißt du, es ist gut, Konferenzen zu haben, aber es muss trotzdem auch gefragt werden, ist es in Ordnung? Passt dir? Ist es so, wie du es haben willst? Ist dein Sprechen korrekt? Ist es so ausgerichtet, dass du dein Wohlgefallen dran hast? Oder machen wir es Jahr für Jahr? Und der Herr sagt, es ist fast wie bei Elkanah. Jahr für Jahr zogen sie da hoch. Was? Muss man sich die Frage stellen? Darf man sich doch. Es ist doch gut, sich eine Frage zu stellen. Und wenn der Herr da eine gute Antwort gibt, ist doch wunderbar. Und wenn der Herr eine Antwort gibt und sagt, na, so ganz ist nicht alles in Ordnung, dann ist so wichtig, Buße zu tun. Zu wenden. Zu sagen, okay Herr, wir suchen neu den Weg. Gell? Ich finde es immer wieder ermutigend. Wir haben den Josia heute Morgen gehört. Der Zustand war so niedrig. So gefallen. Und jetzt kommt einer, der ist für den Herrn. Und er wendet. Er wendet. Und es wird so viel Reinigung gemacht. Und der Herr kann wieder vorangehen. Immer wieder braucht der Herr unsere Wendung und unsere Buße.
Amen.
Amen. Und dann möchte ich eigentlich nur noch den letzten Vers, wir können alle noch weiter mitteilen. In Vers 17 heißt, dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Auch baute er dort den Herrn einen Altar. Das hat mich auch, muss ich sagen, berührt, weil er war geweiht. Wir haben ja gesehen, er war von Mutterleib an von Hannah geweiht. Und er wurde als Nasiräer geboren sogar. Ja? Also selbst die Hannah durfte, bei der Hannah weiß es gar nicht, hat sie auch bei der der Schwangerschaft keine Weintraube essen dürfen? Das wisst ihr jetzt gar nicht, ob so ist. Aber bei Simson, ihr kennt Simson, da erscheint ihnen ja der Engel des Herrn und er sagt, die Mutter, sie soll keine Weintraube essen und kein Wein trinken, sogar schon während der Schwangerschaft. Mhm. Und als er dann auf die Welt kommt, der Simson, er isst kein Wein, also keine Weintraube, nichts und ist auch ein Geweihter des Herrn. Aber seine Geschichte verläuft anders wie die von Samuel. Mhm. Er ist auch ein Richter und er hat auch einen Einfluss auf Israel. Aber sein Einfluss ist eher als ein starker Kämpfer. Ihn siehst du kämpfen und kämpfen und kämpfen. Aber Samuel siehst du beten. Mhm. Siehst du vor dem Herrn stehen. Gell? Du siehst, wie er auch vor dem Herrn ringt. Wie er auch um Saul willen später heißt es, er schrie die ganze Nacht im Gebet. Du siehst einfach einen Mensch, der seine Berufung, wie soll ich sagen, würdig wandelt. Er ist für den Herrn abgesondert, aber diese Absonderung bleibt sein Leben lang. Mhm. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Obwohl er schon so mit dem Herrn gegangen ist, er hat sich neu dem Herrn geweiht. Er weiht sich dem Herrn und das ist, glaube ich, auch etwas, das wir immer wieder brauchen. Nicht einmal im Leben einen Altar bauen, sondern immer wieder. Amen. Dieses Bild, weil ich sich immer wieder neu dem Herrn geben kann. Ja.